Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen zu Musik für einen Gast. In unserer Sommerwiederholung ist das heute die Psychologin und stellvertretende Chefredaktorin der Zeitschrift Psychologie heute, Ursula Nuber. Ursula Nuber ist erfolgreiche Autorin psychologischer Bücher und arbeitet als Psychotherapeutin mit eigener Praxis. Und sie schätzt jedes ihrer Tätigkeitsfelder sehr. Was hält Ursula Nuber von der Bedeutung der Kindheit für das spätere Leben und wie schätzt sie die Psychologisierung der Gesellschaft ein? Fragen, die heute unter anderem eine Rolle spielen. Gastgeberin ist Angelika Schett.
Mal zu Ihren Anfängen, Ursula Nuber. Sie waren ja auch mal ein kleines Mädchen und nicht gleich eine Psychologin, von der man viel hört in der Öffentlichkeit.
Ich war als kleines Mädchen vielleicht schon eine Psychologin. Ich hatte eine große Schwester und die ist 10 Jahre älter als ich. Und ich glaube, da musste ich schon sehr psychologisch mit ihr umgehen, weil sie war eifersüchtig. Sie war bis dahin, bis ich kam, alleine und war nicht so erfreut über mich. Also ich glaube, da habe ich schon gelernt, mich einzufühlen, reinzudenken. Ja, wie geht es jemand anderen? Und mich auch ein Stück weit anzupassen, das habe ich ganz sicherlich in der Kindheit auch gelernt.
Ja, das klingt jetzt schon so fast ein wenig wie ein weises Kind, ein Kind, das sieht, es hat keinen Sinn, dass ich hier unheimlich rumbrülle, sondern eher ein Kind, das denkt, ich muss behutsam gucken, damit ich gut überleben kann. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, aber ich glaube, das ist nichts Besonderes. Ich glaube, dass das alle Kinder tun. Als kleines Kind sind wir gezwungen, uns an die Umwelt anzupassen, denn wir brauchen die Erwachsenen, wir brauchen die Großen. Und jedes Kind entwickelt Strategien. Der eine wird vielleicht ein kämpferisches Kind, der andere wird ein rebellisches Kind. Wieder andere werden ein braves Kind. Das war eher bei mir der Fall. Ich war eher ein braves Kind. Bloß nicht auffallen, bloß nicht irgendwie unnötig Ärger machen. Ja, also das sind Strategien, die legen wir uns alle zu.
Sie sind in der Nähe, glaube ich, von München aufgewachsen. Ihre ersten Schuljahre, wenn Sie sagen, Sie waren ein braves Kind, waren Sie auch eine gute Schülerin und so weiter. Also nichts war auffällig und dann noch sehr katholisch, in einem sehr katholischen.
Ja, ja, ich bin auf so einem Dorf, bayerisches Dorf in der Nähe von München aufgewachsen. Es war sehr katholisch, ein bisschen eingeschränkt durch meine Mutter, die evangelisch ist, aber alles andere drumherum war katholisch. Ja, ich war eine gute Schülerin und ich bin auch gerne zur Schule gegangen. Ich fand das ganz spannend, was zu lernen und mitzukriegen. Und es war auch eine schöne Zeit, weil auf dem Dorf war man ja doch irgendwie weitestgehend sich selber überlassen. Man durfte über die Felder streifen und beim Bauern vorbeischauen und die Eier holen. Ja, die Schule war eine nette Zeit.
Die Schwester war 10 Jahre älter, dann war es ja wahrscheinlich auch wichtig, dass sie gleichaltrige Kinder hatten zum Spielen.
Ja, das war da wirklich toll. Ich war auch gut eingebunden und ich hatte natürlich da auch schon meine erste Liebe. Ich saß neben einem, damals durfte man das so sagen im Dorf, neben einem Zigeunerjungen, der sehr ausgegrenzt war. Und gerade weil er ausgegrenzt war, fand ich ihn interessant. Und ich hatte Gott sei Dank eine Mutter, die sich um die Ausgegrenzten auch gekümmert hat. Also sie war die Einzige im Dorf, die bei den Zigeunern vorbeischaute und mit denen auch sprach und auch mit der Mutter dieses Jungen, der hieß Peter. Und ich fand ihn einfach so schön. Er war ein schöner Junge und der war zwar ziemlich grausam manchmal zu mir, aber wir waren doch sehr befreundet.
Das klingt ja jetzt eigentlich fast idyllisch, aber es ging, glaube ich, nicht immer so idyllisch weiter.
Nein, es ging nicht so idyllisch weiter. Also wir sind dann, als ich 10 Jahre alt war, aus dem Dorf weggegangen, das hatte familiäre Gründe. Und sind dann in die Stadt und da in ein Viertel, was ziemlich einen schlechten Ruf hatte, wie wir so sagen, in Bayern ein Glasscherbenviertel war das. Und ich wurde völlig hinauskatapultiert aus so einem behüteten, freien Dasein eigentlich auch in eine Welt, die ich überhaupt nicht kannte.
Wie gingen Sie dann damit um?
Ganz einfach, ich habe mich wieder angepasst. Ich wurde eine schlechte Schülerin, weil die Mädchen dort alle waren Rabauken, das waren Straßenkinder, die waren alle schlecht in der Schule und die fanden das überhaupt nicht schick, gut in der Schule zu sein. Und ich hatte keine Wahl, also ich konnte eigentlich nur Außenseiterin werden oder ich passte mich an und dann wurde ich schlecht. Also meine Noten ließen nach, ich wurde auch ein Straßenmädchen und trieb mich draußen rum und fand das aber nicht besonders schön. Also es war nicht meins. Ich habe gemerkt, ich tue das aus Not. Also insofern war ich da nicht sonderlich glücklich. Das war eigentlich eine ziemlich schwierige Zeit für mich.
Ihre Eltern oder Ihre Mutter, haben die das gemerkt, da interveniert?
Nein. Also ich glaube, meine Mutter hat wenig gemerkt. Meine Mutter war da auch mit sich selber beschäftigt. Die ist ja auch in eine Welt geraten, in die sie absolut nicht wollte. Und das hat dann auch die Ehe meiner Eltern ziemlich belastet und meinen Vater auch krank gemacht. Also er wurde dann bald krebskrank. Und es hat die ganze Familie doch sehr belastet. Also ich war da schon mit mir alleine. Aber ich habe das offensichtlich gut gemeistert. Ich bin heute noch erstaunt. Ich kriege manchmal Anrufe, wenn so Klassentreffen sind von dieser Klasse, wo ich eingeladen werde und die Mädchen, jetzt Frauen, sich alle noch sehr gut an mich erinnern und eigentlich auch mögen. Also es muss mir gelungen sein, da eine Fassade aufzubauen.
Was Sie jetzt so beschrieben haben, Ursula Nober, erinnert mich an den Ausspruch einer Psychoanalytikerin, die mal gesagt hat, also wer sich so psychotherapeutisch, psychologisch und so weiter mit Menschen beschäftigt oder wen das überhaupt sehr interessiert, das sind doch alles Menschen, die irgendwie mal vom Leben angenagt wurden. Nun muss man sagen, alle werden vom Leben angenagt. Ich glaube jetzt nicht, dass das die Domäne der Psychologen und Psychotherapeutinnen ist. Aber es kann ja sein, so eine bestimmte Bewusstheit. Sie haben ja gesagt, schon als Kind mussten Sie relativ psychologisch in gewisser Weise gucken und deuten und so weiter und so fort. Sie sagten jetzt auch Fassade. Auch als Kind hat man möglicherweise für sowas schon ein Gefühl. Ist das bei Ihnen auch?
Ja, also ich glaube schon, also dass die Wahl, Psychologin zu werden oder psychotherapeutisch zu arbeiten, da ist schon was dran, dass man selber auch Erfahrungen gemacht haben muss. Ich meine wirklich auch muss. Also ich sehe das nicht als Manko an. Also wie es manche so sagen, naja, die haben ja alle irgendwie doch auch eine kleine Macke. Erstens mal, wer hat die nicht? Das ist richtig. Und zum anderen, glaube ich, ist es eine Voraussetzung. Ich muss mich als Psychologin einfühlen können in Schmerz, in Leid, in Probleme, in alle menschlichen Situationen im Grunde, weil wenn ich mich nicht einfühlen kann, bin ich keine gute Psychologin. Ja, dann kann ich Tests machen und komme dann aber auch nicht weiter. Und das halte ich auch grundsätzlich für einen guten Blickwinkel, zu sagen, auch wenn das Leben vielleicht in den Anfängen schwieriger war, viele Hürden mussten genommen werden, dann ja, kann ein Leid tun, aber es ist immer auch eine Chance, es ist immer auch ein positives Element da drin. Ich lerne dadurch Dinge, die ich wirklich gut brauchen kann im Leben und das gibt einem Stärke und das wird oft vernachlässigt.
Nachher frage ich Sie noch, dass man für diese Stärke und diese Kraft und auch diese Mitgift aus den schwierigen Situationen heraus aber auch einen Preis zahlen muss. Aber zuerst, Sie haben gesagt, Sie sehen manchmal die Mädchen wieder aus dieser etwas schwierigeren Scherbenviertelgegend in München. Was ist aus Peter geworden, dem Zigeunerjungen?
Ach, Peter wurde leider, ja, ich glaube, er ist irgendwann im Gefängnis gelandet, weil er sich als Psychiater ausgegeben hat und alte Frauen ausgenommen hat. Er war ein Schlitzohr. Jetzt weiß ich nicht mehr, was aus ihm geworden ist. Er stammt aus einer Schaustellerfamilie, die auch auf dem Oktoberfest ist. Und ab und zu gucke ich mal, ob ich noch jemand finde, aber ich habe ihn nicht wiedergefunden.
Ich frage das wegen Ihres ersten Musikwunsches, Ursula Nober.
Es ist ein Stück aus einer Platte, die letztes Jahr produziert worden ist, zum 100-jährigen Geburtstag von Django Reinhardt. Gemacht hat diese Platte eine Freundin und Kollegin von mir, Susi Reinhardt, selber Musikerin, selber mit Django Reinhardt verwandt. Und ich habe ein Stück draus gewählt von Dodgy Reinhardt, auch wiederum verwandt, also große Sippe mit Django. Und das Stück heißt Girls Like Me und es geht um eine Frau, die sich das Recht nimmt, ihr eigenes Leben zu leben und auch Nein zu sagen zu einem Mann und ihren eigenen Weg zu gehen.
Ma fällt der Labor. nasch keine Duwe da. Du kann mir nur Schmuni und nasch die Welt und gar. Mir kam auch der Kräne um an Feldel. Du nasch ihre Grimann gar. Gretu geht doch Schiglan ab Bußbro. Oder je kein Schell ab Aschete. Man Feldel ab Bußbro.
Ursula Noah, das war jetzt in Anlehnung an ihre ja, doch erste, nicht kleine Liebe zu Peter, dem Zigeunerjungen.
Ja.
Ich hatte vorhin ja schon angekündigt, dass ich Sie noch fragen möchte. Da waren ja auch Härten. Gut, alle Kinder haben ihre Härten. Sie hatten aber, glaube ich, schon auch besondere. Also ich weiß von Ihnen, dass Sie sehr gut schwimmen konnten, dass Sie körperlich sehr agil waren, balletteus hätten sein können. Dinge, die man Ihnen aber nicht so ohne weiteres zugestand.
Ich war ein Kind, das sich unheimlich gern bewegte. Also man sagte mir nach, ich bin immer gerannt von Anfang an. Ich ging nie, ich rannte. Ich hatte eine Großtante, die hat das ja gesehen und wollte mich eben mit 4 so ins Ballett bringen. Und meine Mutter fand das gar keine gute Idee und hat das unterbunden. Und später kam mal eine Lehrerin, so mit 7, 8, meinte, ich wäre so gut im Schwimmen und sie sollte mich doch in Verein geben. Und auch das fand sie nicht besonders lustig. Also meine Mutter war nicht sehr fördernd. Sie hat mich sehr an sich gebunden. Wohl, wie ich heute oder später irgendwann wusste, aus eigener Not. Als Kind fand ich das natürlich ganz enttäuschend. Ich hatte keinen Bewegungsspielraum, obwohl ich mich so bewegen wollte. Ich war eigentlich von ihr immer überwacht oder ich musste alles rechtfertigen, was ich tat. Daraus entwickelt man natürlich eine, wie die Psychologie sagt, so eine unsichere Bindung. Also einerseits ist man dann auch angewiesen auf die Mutter, dass sie ständig da ist, weil man ja als Kind dann gar keine Möglichkeit hat, sich zu entfalten, zu entwickeln. Und gleichzeitig fühlt man sich natürlich auch eingesperrt und merkt, man kann nicht so sein, wie man eigentlich selber ist, wie man möchte. Also das eigene Selbst kann sich nicht entfalten.
Sie haben ja vorhin gesagt, und das werden wir ja auch noch hören, Sie haben da ziemlich viel unternommen. Also Sie waren nicht nur körperlich sehr aktiv und rege, sondern auch geistig, um in eine Welt zu kommen, die Sie wollten. Wie Sie das gemacht haben, sagen wir noch. Aber die Kraft, die man ja auch entwickeln kann, wenn die Bedingungen nicht so toll sind, die kostet aber auch einen Preis. Weil allzu leicht könnte man ja sagen, die hat es ja jetzt doch gut geschafft. Also ist doch gar nicht so schlecht.
Ja, also dass man es schafft, das ist natürlich auch den Umständen zu verdanken, die es dann trotz allem auch gegeben hat. Wenn jetzt ich nur so aufgewachsen wäre oder wenn ein Kind nur so aufwächst mit dieser Einschränkung, mit dieser Kontrolle und diesem Zwang auch, dann ist es sicherlich immer schwierig, also das eigene zu tun. Aber wenn man Menschen hat drumherum, die dann außerhalb des Elternhauses einem ermutigen, die einen sehen, die Lehrer waren das in meinem Fall, also ein Lehrer und eine Lehrerin, die mir Mut gemacht haben, die gesagt haben, das kannst du gut. Also zum Beispiel gute Deutschaufsätze schreiben. Und ich dann früh dachte, oh, das ist ja interessant, wenn ich das kann, dann werde ich Journalistin. Und allein so ein Gedanke als Kind zu fassen und ihn auch festzuhalten, das macht ja Mut. Es ist eine Perspektive. Ich kann was. Und jemand hat gesagt, ich kann das. Nicht die Mutter, nicht der Vater, aber jemand anderer. Und insofern, das ist für alle Menschen wichtig, dass sie gucken, also was haben sie neben den Einschränkungen dann doch auch noch erfahren? Was war positiv? Oder ich bin nach der Schule immer in so einem Lebensmittelladen vorbeigelaufen, bevor ich nach Hause ging, weil das war zu Hause nicht so lustig. Aber da habe ich Station gemacht und die Frau hat mich immer gefragt, wie war es in der Schule, was war heute? Und dann habe ich einen Apfel gekriegt oder eine Buttermilch oder sowas. Und dann habe ich ihr erzählt, wie es in der Schule war und dann konnte ich nach Hause stiefeln und da hat mich dann keiner mehr gefragt, wie es in der Schule war. Aber das war dann auch nicht mehr so wichtig. Also es gab andere Menschen drumherum und das wissen wir ja heute in der Psychologie, dass diese sogenannte Resilienz, also psychische Stärke, die Menschen entwickeln können, dazu brauchen sie solche Erfahrungen. Und das muss nicht im Elternhaus sein. Wenn es dort ist, ist es wunderbar. Aber wenn es von anderen Menschen kommt, ist es auch hilfreich. Und für mich war das enorm hilfreich. Aber es gibt ja auch Kinder, die das Pech haben, dass niemand sieht, was sie können, dass niemand sie unterstützt und lobt und sagt, toll, wie du das machst. Und daraus wird doch mal was und so. Achte doch mal da drauf. Wenn man das Pech hat, dass einem das niemand sagt, und es kann natürlich passieren, dann kann eine schwere, einschränkende Kindheit wirklich einen verfolgen.
Sie haben die mittlere Reife gemacht, wie man das in Deutschland nennt. In der Schweiz ist das ein Abschluss, der ist irgendwie nicht so üblich. Und danach haben Sie da zuerst mal was gearbeitet?
Ja, mein Vater starb, als ich meinen Abschluss machte gerade. Und da war ich 16. Meine Mutter meinte, es wäre eigentlich wichtig, dass ich Geld verdiene, und hat mir nahegelegt, in der Bank eine Anstellung zu finden, was uns auch gelang. Aber ich war da vom ersten Tag an unglücklich. Also ich hatte da irgendwelche Hilfsdienste zu leisten und lernte eigentlich nichts. Und ich war ja lernbegierig und außerdem wollte ich ja Journalistin werden. Also ich hielt es ein Dreivierteljahr dort aus. Und dann habe ich beschlossen, ja, ich muss irgendwas unternehmen, und habe ganz blauäugig an alle Medien, die mir irgendwie in Sinn kamen, in München damals Bewerbungen geschrieben für ein Volontariat. Keinerlei Ahnung hatte ich, was das überhaupt bedeutete und was man da für Voraussetzungen brauchte. Und habe natürlich auch dementsprechend Absagen gekriegt. Aber eine Zusage, eine Einladung vom Bayerischen Rundfunk, die suchten zwar keine Volontärin, was mir dann der Personalchef auch sagte, das ginge auch gar nicht mit meiner Ausbildung, aber sie suchten eine Sekretärin. Dann dachte ich, ja, Hauptsache du bist schon mal drin, und habe diese Stelle dann auch angenommen. Und das war ein absolutes Glück und eine ganz tolle Entscheidung von mir.
Das ist ja eben auch das Besondere. Ungeplant eigentlich, nicht sehr orientiert, und doch hat man dann eben auch ein bisschen Glück. Man muss es nur wollen.
Ja.
Ist das sowas, was Sie in Ihrem Leben auch was Wichtiges gefunden haben?
Ja, also das könnte man wirklich, wie so ein Leitthema ist das in meinem Leben, dass ich immer denke, ich muss machen, also ich muss einen Schritt tun, auch wenn ich nicht weiß, wie der zweite dann aussieht, handle. Also das ist so meine Maxime. Und du wirst schon sehen, was dann daraus wird. Und es wird immer irgendwas draus. Und man muss nur neugierig sein. Ja, und das Vertrauen in sich selber haben, dass das schon trägt. Also, dass die beiden Beine, auf denen man steht, wenn man einen Schritt macht, dass der zweite einen nicht in Stolpern bringt. Und so bin ich eigentlich immer durch mein Leben gegangen.
Sie haben Abitur nachgemacht und dann Psychologie studiert.
Ja.
Immer noch beim Bayerischen Rundfunk
arbeiten. Ja, also da hatte ich eben wirklich ein großes Glück, weil ich kam in eine ziemlich kleine Redaktion mit einem Redakteur, der war beim damals ziemlich rechtslastigen Bayerischen Rundfunk die einzig linke Abteilung Sozialpolitik. Und der hat mir dadurch, dass wir so eng zusammenarbeiteten, die Journalistik beigebracht. Also das Schreiben, das Formulieren, wie es beim Fernsehen zugeht und so weiter. Das Recherchieren, ich habe dort alles gelernt. Dann habe ich aber immer noch, weil es so eine kleine Redaktion war, Zeit gehabt, Abitur nachzumachen. Ich wollte ja immer noch Journalistin werden und dachte, du musst was studieren. Studier was, was dir Freude macht. Auch da war wieder ein Lehrer am Abendgymnasium, der mir das nahegebracht hat, Psychologie. Er hatte selber Psychologie studiert. Also ich hatte immer so entscheidende Menschen in meiner Umgebung, die mir was beibrachten oder die mir als Vorbild dienten. Und das, ja, das war sehr hilfreich.
Das freut einen richtig, das zu hören, weil wenn Sie so erzählen, Ballett durften Sie nicht, schwimmen durften Sie nicht und irgendwie tut sich dann doch eine ganze Welt auf, etwas anderes durften Sie auch nicht. Sie merken, ich gebe mir richtig Mühe, zum nächsten Musikwunsch zu kommen, nämlich Gitarre spielen, was Sie auch gern gemacht hätten.
Ich habe mir sogar meine Gitarre gekauft, aber ich konnte mir keinen Unterricht leisten, aber ich höre Gitarrenmusik sehr gerne und da gehört Fernando Sor, der Komponist, dazu. Wir hören von Fernando Sor Six Petit, ein kleines Stück.
Thank you.
der da gespielt hat, war natürlich Pepe Romero, der große Interpret, der Fernando Soa wirklich exzellent spielt.
Es war jetzt ungemein beruhigend. Mhm. Es wird einem auf eine gute Art leise ums Herz. Ist das was, was Sie mögen, Ursula Nuber?
Ja, was ich auch brauche. Mein Leben ist doch ziemlich voll und gefüllt, erfüllt. Aber so eine Musik, die beruhigt und befriedet, lässt die Dinge so abfallen des Alltags.
Wir machen das so richtig ordentlich Ihrem Lebensweg entlang, dass Sie Psychologie studiert haben, Ihr Diplom gemacht haben und ja immer noch den Journalismus im Auge hatten und dann zu jener Zeitschrift kamen, die es ja heute auch gibt, die sehr prominent ist für ein psychologisches Fachblatt, nämlich Psychologie heute. Ich glaube, alle haben das auch schon mal irgendwie gesehen. Man sieht es eigentlich überall in Buchläden, an Bahnhofkiosken. Psychologie heute ist ein Bestandteil, das weiß man einfach. Und da sind Sie dann mal eingestiegen.
Mhm, ja.
Mich würde interessieren, Ursula Nuber, Psychologie heute, die haben ja immer so oder oft so zündende Themen, eben ich, was das ist, oder über die Liebe, oder über einfach so Themen, Depression, alles Mögliche, die Menschen ja auch sehr interessieren. Haben Sie da, seit Sie dort arbeiten, wann haben Sie da begonnen?
83 habe ich dort angefangen.
So, was die Themen angeht, hat sich da was verändert bis heute? Also, wo Sie das Gefühl haben, das ist heute viel relevanter als noch vor so und so vielen Jahren.
Ja, es hat sich schon erheblich verändert. Also damals haben wir noch die, man kann so sagen, die großen sozialen Bewegungen begleitet. Also Friedensbewegung auch, Frauenbewegung, Ökologie, auch die Psychowelle, die da von USA rüberschwappte, die ganzen Begleiterscheinungen dazu. Also es waren mehr so, man kann so sagen, die Metathemen. Mit der Zeit, mit dem gesellschaftlichen Wandel haben sich auch unsere Themen verändert. Der Individualismus wurde stärker, die Institutionen wurden immer unwichtiger fürs Leben, also Familie, Gemeinschaft, Kirche, Religion und so weiter verabschiedeten sich immer mehr aus unserem Leben. Und das heißt, diesen Wandel haben wir begleitet. Wir haben diese Orientierungslosigkeit versucht aufzufangen, indem wir das, was die Psychologie den Menschen sagen und geben kann, abgebildet haben. Also wie kriegst du Struktur in dein Leben? Wie kannst du in einer Welt, die voller Optionen und Wahlmöglichkeiten ist und wo dir niemand sagt, was ist richtig, was ist falsch, deinen Weg gehen? Wie kannst du das gute Leben finden, wenn drumherum eigentlich überall signalisiert wird, nimm mich, kauf mich, tu das, tu jenes? Also wir verstehen uns schon nicht mehr so sehr als Fachzeitschrift, sondern als Publikumszeitschrift mit dem Ziel, ja auch ein Stück Orientierungshelfer zu sein.
Ja, wobei, wenn Sie es jetzt so stellen, könnte man denken, es ist mehr Ratgeber. Das ist es aber eigentlich nicht.
Nein, nicht als plumpe Lebenshilfe, das nicht. Also wir übersetzen das, was die Psychologie und auch andere Wissenschaften für den Menschen erforschen und geben es übersetzt weiter.
Und da schreiben Sie ja, also das ist ja die Verbindung von Ihren journalistischen Bestrebungen. Worüber schreiben Sie besonders gern oder was sind so Ihre Themen?
Ich kann mich mit dem Thema nur befassen, wenn es mich wirklich auch packt oder wenn mich der Mensch, den ich dann dazu interviewen will, packt. Themen, die mir auch ungeheuer wichtig erscheinen, wie zum Beispiel das Thema Depression. Das beschäftigt mich, seit ich denken kann. Aus privaten Gründen, in der Familie kam es vor, aber dann auch, weil es in der Gesellschaft immer zunimmt, ist es eine Zeitkrankheit geworden. Es ist eine Stresskrankheit, also der Stress in unserem Leben ist so extrem, dass er auch eben in eine Depression oder zum Burnout oder in Ängste führen kann. Und solche Dinge beschäftigen mich sehr. Ich kriege natürlich auch viel mit, dadurch, dass ich auch therapeutisch tätig bin, meine ich schon zu wissen, was Menschen bewegt.
Man sieht, Sie machen viel und wir haben noch nicht alle Ihre Aufgabenfelder benannt. Was ist es am Psychotherapeutin-Beruf, was Sie daran hält? Man könnte ja sagen, sind Sie nicht gut damit bedient, für die Zeitschrift Psychologie heute zu schreiben?
Es ergänzt sich wunderbar, die Theorie, die ich in der Zeitschrift habe, mit einer Praxis zu füllen, dass ich mit Menschen arbeiten kann. Und es befriedigt mich auch in ganz besonderer Weise, weil ich leider kinderlos geblieben bin und auf diese Weise auch mit jungen Menschen zu tun habe und ja im besten Sinne generativ sein kann. Das heißt, ich kann nicht nur schriftlich was weitergeben, sondern ich kann auch aufgrund meines Lebens und meiner Lebenserfahrung was weitergeben. Also ich fühle mich oft beschenkt. Das klingt vielleicht jetzt seltsam, weil Psychotherapie ist ja auch durchaus ein harter Job. Kein Job, eigentlich mehr eine Berufung. Also von den Menschen, die zu mir kommen mit ihren Schwierigkeiten, mit ihren Problemen, da miterleben und mitfühlen und begleiten zu dürfen.
Ich denke mir, das überlegen sich ja jetzt Menschen, die uns auch zuhören. Man hat ja oft so Zweifel, bringt das was, eine Psychotherapie und so. Ist fast eine rhetorische Frage, sonst würden Sie es ja nicht machen. Aber sehen Sie auch, dass es hilft?
Die Frage ist schon sehr wichtig. Also ich glaube, dass die Wirkung von Psychotherapie oft überschätzt und zu hoch gehängt wird. Was Psychotherapie kann, ist Menschen ermutigen, Menschen in ihren Stärken stärken, ihre Schwächen schwächen und sie ein Stück weit begleiten. Großartige Persönlichkeitsveränderungen würde ich jetzt überhaupt nicht anstreben oder mir vornehmen. Manchmal passiert das, aber das ist nicht die Regel. Also ich glaube, wir Psychotherapeuten sollten durchaus ein Stück bescheidener sein und in dieser Bescheidenheit auch unseren Klienten begegnen, weil dann fühlen die sich auch mehr ermutigt und können durchaus einiges bewegen. Manchmal sehe ich große Fortschritte bei Menschen und das macht einen natürlich dann schon sehr glücklich. Was in einer therapeutischen Begegnung möglich ist, ist sowas wie, ja, man könnte fast sagen, Nachbeälterung. Denn ich stelle immer wieder fest, auch bei Paaren zum Beispiel, die mit ihren Problemen kommen, es ist immer die Herkunftsfamilie, die Erfahrungen, die sie gemacht haben als Kind, die sich dann in Verhaltensweisen äußern, die den Beteiligten oft gar nicht bewusst sind, dass das eben etwas ist, was sie als Last, als Bürde, als Erbe von zu Hause mitschleppen und dann in ihre Beziehungen hineintragen oder in ihrem eigenen Leben immer wieder darüber stolpern. Und in einer guten therapeutischen Beziehung wird dann der Therapeut oder in dem Fall dann ich ein Stück weit zur besseren Mutter oder zum besseren Vater für eine Zeit lang, um zu zeigen, was derjenige entbehrt hat, worunter er heute noch leidet und wie er lernen kann, mit dieser Lücke, mit dieser Bürde zu leben.
Manchmal müsste man nicht so viel stolpern, wie man tut, wenn man ein Gefühl oder eine Einsicht darin hat, woran es eigentlich hapert. Ja. Also der große Wurf, die dicke Veränderung, das muss es eben gar nicht sein.
Ja, das ist genau richtig. Und ich bin oft so berührt, also gerade in Paartherapien, wenn Paare, die ja eigentlich alles voneinander wissen, auch von früher, sie haben sich alles 100-mal erzählt, aber das Wesentliche haben sie selber nicht gewusst. Also wie jetzt die Behandlung, die sie durch den Vater, durch die Mutter oder durch Geschwister erfahren haben, in ihnen wirkt und wie sehr sie das belastet. Und wenn dann die Erkenntnis aufgeht, für den anderen auch, und oft kriegt dann der Mann für die Frau und umgekehrt ein Mitgefühl, eine Einsicht, jetzt verstehe ich, warum du so verzweifelt bist, wenn ich nicht anrufe. Jetzt weiß ich, dass du mich nicht nur tyrannisieren willst zum Beispiel, sondern jetzt verstehe ich deine Not. Und da sitzen oft zwei Menschen, die oft lange miteinander verheiratet sind und gucken sich an, völlig berührt und da ist was Wesentliches passiert. Diese Erkenntnis, die fehlt vielen von uns. Wir tapsen immer wieder in dieselben Fallen, immer wieder und wissen gar nicht, warum sich das so viel wiederholt.
Ursula Nuber, bitte Ihr dritter Musikwunsch.
Ja, wir hören jetzt was von Josef Haydn aus der Symphonie mit dem Paukenschlag. Haydn liebe ich einfach sehr, weil auch er hat dieses beschwingte, spielerische, was einen so, wenn man es hört, wenn man diese Musik hört, erleichtert und entstresst.
Thank you.
Ursula Nuber, jetzt muss ich Sie wirklich auch nach Ihren Büchern oder ich möchte Sie nach Ihren Büchern fragen. Das ist ja dann wieder so der schreibende Teil, dem Sie gerne nachgehen. Da muss ich jetzt fast nach den 10 Geboten für starke Frauen fragen. Das ist eine Reihe, die Sie geschrieben haben, die wurde herausgegeben und war auch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Worum ging es da bei den starken Frauen? Um Selbstvertrauen?
Um Ermutigung, wenn man so will. 10 Gebote für starke Frauen. Der Titel sagt es eigentlich. Also ich bin der Meinung, dass wir Frauen doch ziemlich stark sind. Das aber oft nicht wissen und dass wir hin und wieder doch eine kräftige Ermutigung brauchen und das sollten diese Bücher leisten und offensichtlich tun sie das, denn sonst wären sie ja nicht so beliebt.
Was ist so Ihre Vorstellung von einer starken Frau?
Eine starke Frau ist auch gut zu sich selber, sag ich mal. Also sie ist nicht zu bescheiden, aber sie guckt auch, dass sie ihre Grenzen akzeptiert und dass sie Grenzen setzt. Auch dieses über Schwächen hinweggehen und so tun, als ob man alles jetzt meistert und ganz tüchtig ist, das macht uns Frauen ja so zu schaffen. Also nicht zuletzt sind Frauen doppelt so häufig von Depressionen betroffen als Männer. Und ich denke, das hat oft mit der Überforderung zu tun. Bei Frauen ist die Gefahr, dass sie nicht auf sich achten. Also wir brauchen diese Balance zwischen, ich muss für mich sorgen, das ist jetzt sehr banal, aber ich muss für mich sorgen, damit ich für andere sorgen kann. Und das ist etwas, was Frauen vernachlässigen. Also sie glauben oft, dass gar kein Raum mehr für sie ist. Und sie kriegen oft nichts, wenn sie nichts fordern. Und dann fordern sie nicht, weil sie glauben, es würde ihnen nicht zustehen.
Das sind ja auch Geschichten, die mit einer Sozialisation zu tun haben, wie Mädchen groß werden, Jungen groß werden. Heute arbeitet man da ja auch schon mehr dran. Aber da sind wir bei dem Thema, nämlich, dass sie eben in einem ihrer Bücher bearbeiteten, mit dem Titel »Lass die Kindheit hinter dir«. Damit meinen Sie natürlich nicht, dass die Kindheit bedeutungslos ist, aber dass sie einen auch nicht ausschließlich einschränkt. Wie sehr spielt diese Kindheit eine Rolle und wie sehr auch nicht?
Kindheit muss nicht Schicksal sein. Also Kindheit muss nicht mein ganzes Leben überschatten. Das heißt aber nicht, dass ich sie loswerden kann. Also deswegen ist der Titel nicht so ganz stimmig. Kindheit, klar, prägt einen und das werden wir nicht wirklich los. Aber wir können damit besser leben lernen und wir können auch einen anderen Blick darauf werfen lernen. Denn wenn ich immer nur mit Trauer oder Wut nach hinten schaue oder Ärger und die Eltern beschuldige, was sie mir alles vorenthalten haben, kann ich kein zufriedener Mensch werden. Aber wenn ich sehe, was ich trotz allem geleistet habe, was ich trotz allem geschafft habe, welche Eigenschaften ich gerade wegen dieser Kindheit entwickelt habe. Und wenn ich vielleicht dann noch lerne, ein bisschen Verständnis für die Eltern zu entwickeln, dann bekomme ich die innere Freiheit zu sagen, okay, meine Kindheit war nicht gut, sie war sogar schlecht. Aber jetzt geht es mir gut, weil jetzt habe ich mich sozusagen in den Regiesessel meines Lebens gesetzt und jetzt bestimme ich, wie es mir geht. Ein großes Programm, sage ich mal, aber ich versuche in diesem Buch das aufzuzeigen und auch Mut zu machen.
Wobei ich jetzt auch wieder dagegen halten würde, es gibt auch Dinge, die man Eltern nicht vergeben kann.
Das ist richtig. Es gibt Dinge, die soll man auch nicht vergeben, gerade schweren Missbrauch, schwere Vernachlässigung, Gewalt. Das kann man nicht vergeben, aber auch da ist es wichtig, sich mal Gedanken zu machen, sind meine Eltern böse, von tiefster Seele aus böse oder wie sind sie aufgewachsen? Was waren das denn für Kinder? Was waren das für Jugendliche? Wie waren die Zeitumstände? Was hat sich wiederholt, was sie selber erfahren haben? Und wenn ich ein bisschen Mitgefühl vielleicht für die Eltern, die auch mal Kind waren, entwickeln kann, schaffe ich da eine gesunde Distanz. Und ich kann sie sehen, nicht nur als Mutter und Vater, die Unheil angerichtet haben, sondern ich kann in ihnen vielleicht auch das misshandelte Kind sehen, das sie mal waren. Und dieses Verständnis, auch hier ist Verständnis wieder der Schlüssel, kann mir helfen. Es geht jetzt gar nicht so darum, in Frieden mit den alten Eltern, wenn sie noch leben, zu leben, sondern es geht ja um mich. Es geht um den Frieden, den ich mit mir machen muss.
Aber es ist etwas da, was nie mehr weggeht. Also sagen wir mal auch das Gefühl, wenn jetzt ein Kind groß wird und merkt, ich bin einsam in meiner Familie, niemand guckt richtig hin, ich mache mein Zeug, die sind froh, wenn ich keine Schwierigkeiten mache und so vor sich da hinlebt. Das ist ja ein kolossales Alleinsein für so einen kleinen Menschen und als Grundton begleitend eigentlich ein Leben lang, egal was oben drüber noch an Schönem passieren mag.
Das ist richtig und natürlich wünscht man sich, dass Kinder so aufwachsen können, dass sie ihr Grundrecht bekommen, wie es in der UN-Kinderrechte-Konvention formuliert wird. Kinder haben das Recht auf Liebe und Zuwendung. Das sollten sie bekommen und dann können sie sich auch gesund entwickeln. Das ist richtig. Aber leider geht das nicht immer und leider passieren eben auch immer wieder Dinge, dass Kinder nicht so aufwachsen, wie sie es eigentlich sollten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sehen, dass das zwar traurig ist, aber dass daraus trotzdem was entstehen kann. Mir kommt gerade ein Beispiel in Sinn von Janosz, diesem Kinderbuchzeichner, der eine ganz schlimme Kindheit hatte, ganz, ganz schlimm, streng kirchlich, katholisch, mit Gewalt, mit Schlägen. Er berichtet darüber selber.
Der mit dem Panama-Bären.
Genau, ja, genau. Er macht so niedliche Tiere und so schöne Kinderbücher und er sagt, das Zeichnen hat ihn natürlich gerettet. Seine Fantasie hat ihn auch aus dieser Welt gerettet. Und er hat daraus was Wunderbares für Kinder und für sich selber auch geschaffen. Und so gibt es viele Beispiele, wo Menschen sagen, aufgrund meiner Kindheit, die war nicht schön, es wäre schöner gewesen, ich hätte eine andere gehabt. Aber sie haben daraus auch einen Schatz gewonnen oder sie haben eine Eigenschaft entwickelt, die ihrem Leben dann die Färbung gegeben hat, die es hatte.
Ihr nächster Musikwunsch, Ursula Nuhr, hat ja auch was mit Kindern zu tun, die sich noch so klein dimensioniert durch die Welt bewegen müssen, was ja auch eine ganz andere Optik gibt.
Ja, Randy Newman, Short People, das hat mich als junge Frau sehr beeindruckt, eben weil es uns vor Augen führt, dass Menschen vielfältig eingeschränkt oder auch behindert seelisch-körperlich sind und wir uns toleranter mit ihnen befassen sollten.
Randy Newman, den Sie sich gewünscht haben, Ursula Nuhr. Sie haben noch jetzt, als wir zuhörten, gesagt, dass Sie den ganz extrem gemocht haben. Ja. Was hat Ihnen an dem so gefallen?
Ach, ich fand einfach die Musik einerseits so, ja, auch wieder befreiend und die Texte fand ich einfach, konnte mich da hineinversenken und kann es eigentlich immer noch.
Wir haben jetzt sehr viel über Psychologie und was natürlich damit auch zusammenhängt, die Themen von Psychologie heute, Ihre Psychotherapeutin sein, Bücher, die Sie schreiben, Man sieht, Sie haben das sehr gut zusammengebracht, Ihr Wunsch, journalistisch zu arbeiten. Jetzt sind Sie eben auch noch zusätzlich Autorin und eben auch das psychotherapeutische Bein. Ich wiederhole das nochmal alles oder versuche das zusammenzufassen. Es gibt ja manchmal auch so die Kritik heute, dass man sagt, wir leben in einer Gesellschaft, in der alles psychologisiert wird. Also man spricht auch schon locker, ich bin traumatisiert, wenn man vielleicht nur irgendwie mit dem linken Bein aufgestanden ist. Man sagt, bei sowas kriege ich eine Depression. Wir haben für alles erstmal so Begriffe, die wir locker im Munde führen. Und überdies, wenn etwas passiert, sei es ein Amoklauf, sei es eben wie vor einiger Zeit die chilenischen Minenbergarbeiter, die befreit wurden, da haben wir auch hier gleich einen Psychologen oder eine Psychologin, die sagt, wie die sich jetzt fühlen. Und da denkt man manchmal, oh mein Gott, geht da nicht etwas zu weit mit der Psychologie?
Da sprechen Sie mir schon auch aus der Seele, also weil ich denke, also die Psychologisierung in dieser Gesellschaft ist schon sehr extrem und es wird auch oft sehr banal über Psychologisches gesprochen, wo ich mich manchmal geniere, eine Psychologin zu sein, weil ich denke, nein, also das ist eigentlich, unsere Profession ist schon ernsthafter, als sie da oft rüberkommt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die, dass ich durchaus auch was Positives dem abgewinnen kann, weil als ich anfing, Psychologie zu studieren, da bekam ich schon noch zu hören, was, das ist doch kein Studium und warum studierst du nicht Medizin und was will man als Psychologin, die haben doch alle Macken und ist sowas nur für, in Anführungsstriche, Verrückte. Da hat sich viel getan. Also die Psychologie oder auch psychologische Themen sind ja doch jetzt sehr viel bekannter und selbstverständlicher geworden. Und das finde ich schon positiv. Natürlich gibt es Exzesse und Übertreibungen, aber zum Beispiel nehmen Sie die Erfahrungen der Menschen im Zweiten Weltkrieg, die dort Kinder waren oder junge Menschen und wo man heute weiß, dass sie tatsächlich schwer traumatisiert durchs Leben gegangen sind. Hätte man das früher erkannt und gewusst, wäre so manches in Familien erspart geblieben. Da nehme ich die Banalisierung der Psychologie oft gerne in Kauf, wenn dafür anderes Leid abgemildert wird. Also insgesamt halte ich es für positiv, dass Psychologie und Psychologisches mehr in unserem Bewusstsein ist, auch wenn wir so manches Wort falsch benutzen und im Alltag integrieren, wo es eigentlich nicht hingehört. Aber das ist dann der Preis, den man dafür bezahlen muss.
Hat es auch damit zu tun, dass es manchmal so wirkt, also als seien wir eine schwächelnde Gesellschaft im reichen Westen, dass wir so, was ja auch manchmal so bemerkt wird, eine Art Nabelschau machen, dass wir unseren Wehwehchen nachhängen, deshalb auch immer kränker werden, auch seelisch?
Ja, da ist sogar was dran, denke ich. Also wenn ich jetzt nur materielle, was heißt nur, wenn ich materielle Not habe, kann ich es mir natürlich nicht leisten, also mich in Selbstreflexion zu ergehen und wenn ich nicht weiß, wie ich meine Kinder ernähren soll. Aber es ist natürlich was, hat was Zynisches. Also wir können uns nur entwickeln, wenn wir uns auch mit uns selbst auseinandersetzen. Also insofern denke ich, ist es ein Privileg, das wir haben. Und man kann es natürlich wie alles andere auch übertreiben, kann mich natürlich auch zu viel mit mir beschäftigen. Und dann kreist alles nur noch um mein eigenes Ego. Das bringt mich natürlich nicht weiter.
Ursula Nuber, jetzt haben wir ganz viel über Ihren Werdegang gesprochen. Und da ist auch viel Arbeit dabei, keine Frage. Aber weil Sie ja auch das Maß wichtig finden, muss ich ja jetzt auf die andere Seite gehen und ein bisschen noch Ihre faule Seite zum Thema machen. Denn Arbeit kann ja nicht das Maß aller Dinge sein, auch wenn Sie die total gerne machen und es auch Ihren Interessen und allem entspricht. Sind Sie eine, die manchmal eben dann auch gar nichts tut? Oder was heißt gar nichts tut? Die jedenfalls so Bereiche hat, in denen sie sich vollkommen entspannen kann.
Ich habe eine sehr faule Seite. Also die ist so faul, dass ich manchmal denke, man muss sehr auf sie aufpassen. Aber das ist notwendig. Ja, Musik hören zum Beispiel, ne? Verschwinden in der Musik. Oder in die Natur gehen, joggen, laufen, wandern oder auf die Berge hochsteigen. Das ist etwas, was ich dringend brauche. Und wenn ich das nicht bekomme, dann bin ich sehr unleidlich.
Wer ist fauler, Sie oder Ihr Mann?
Ich glaube, wir geben uns da nichts. Also wir können beide wunderbar zusammen faul sein, oh Gott sei Dank.
Also Sie sind nicht solche, die den anderen dann antreiben?
Nein, da bin ich eher diejenige. Also ich bin dann eher jemand, der dann sagt, wollen wir jetzt nicht rausgehen und noch eine Runde joggen? Und mein Mann sagt dann, oh, was jetzt noch? Und dann laufen wir zusammen und dann finden wir es beide gut.
Natur, wie kommt das, dass das für Sie eine Rolle spielt? Weil Sie als Kind vielleicht
in einer... Ich war viel in der Natur. Wir hatten einen großen Garten auf diesem Dorf und anschließend war Feld, Wald, Bach. Und ich war ja viel alleine als Kind und da habe ich mir meine Welt erschaffen. Also es waren ganze Fantasiewelten, in denen ich da gelebt habe. Und die belebe ich jetzt auch, wenn ich wieder in die Natur gehe. Deswegen gehe ich nicht mit Gruppen von Menschen in die Natur, sondern gern alleine oder eben mit meinem Mann oder vielleicht noch einer Freundin, die auch mal still sein kann, aber am liebsten alleine. Und dann gehe ich in meine Fantasiewelten und komme erfrischt wieder in die reale Welt zurück, so wie das früher auch der Fall war. Ich habe damals Traumwelten erschaffen von einer besseren Welt, in der es natürlich dann auch edle Ritter gab, mit weißen Pferden durch den Wald geritten sind und so weiter. Und irgendwo ist es das heute auch. Ich träume mir schon auch eine gute Welt zusammen, die natürlich andere Inhalte hat.
Dann sagen Sie ja auch, dass das Träumen was ganz Wichtiges ist. Und wenn jetzt jemand sagt, man müsse mit beiden Beinen fest in der Realität stehen, dass das überhaupt nicht gut tut.
Nein, nein, wir müssen träumen und wir müssen auch tagträumen. Das weiß ich jetzt seit kurzem, weil mein Mann an einem Buch schreibt über Tagträume. Und da ist mir so klar geworden, wie wichtig das ist, diese kleinen Fluchten, die wir jeden Tag sowieso vornehmen und die wir viel bewusster aufsuchen sollten.
Das finde ich noch einen schönen Ausblick. Lassen wir das mal so stehen zum Schluss und Sie sagen bitte, Ursula Nuber, was Sie, ja, ist das was zum Träumen zum Schluss?
Das ist was zum Träumen, das ist von einer Pianistin, die heißt Akiko Inagawa, ist eine Freundin von mir und sie spielt von dem russischen Komponisten Balakirev die Lerche. Ich glaube, da kann man gut träumen dazu.
Thank you.
Die Lerche von Mili Balakirev, gespielt von Akiko Inagawa. Der letzte Musikwunsch von Ursula Nuber in Musik für einen Gast. Mit der Psychologin und Autorin hat Angelika Schett gesprochen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.